Hallo miteinander, da ist der Manuel am Mikrofon. In der heutigen Friedenssendung widmet mir unserem Thema humanitäre Hilfe. MedAir ist eine humanitäre Hilfsorganisation mit Sitz in der Westschweiz. Und mein Interviewpartner, der David Farner, leitet ihr Büro in Zürich.
Wir sind spezialisiert auf Nothilfe und auf Wiederaufbau in Krisen- und Katastrophengebieten. Und werden dort vor allem die Leute erreichen, die die Hilfe eigentlich am dringendsten nötig haben. Es sind oft abgelegene Regionen, vergessene Krisengebiete zum Beispiel auch. Und wir arbeiten in drei Fachbereichen. Der erste ist Gesundheit und Ernährung bzw. Mangelernährung. Der zweite Fachbereich ist Trinkwasser und eine sanitäre Anlage wie WC, Latrinen usw. Und der dritte Fachbereich sind Notunterkünfte, zum Beispiel nach Erdbeben, wenn die Leute kein Dach mehr über dem Kopf haben oder auch gewisse Infrastruktur. Und das sind zugleich eigentlich auch die Grundbedürfnisse, die wir eben häufig haben in diesen Krisengebieten, an diesen Orten, wo wir arbeiten.
Im Interview habe ich den David Farner zu den häufigsten Missverständnissen rund ums Thema humanitäre Hilfe befragt. Diese Missverständnisse sind in 7 Punkten zusammengefasst zu finden auf der Webseite von MedAir, medair.org. Alles Weitere hören wir jetzt im Interview.
Jetzt gibt es den Artikel 7 Missverständnisse über humanitäre Hilfe. Und der erste Punkt hat mich eigentlich gerade noch interessant gedacht, weil offenbar die Leute oft die Hilfswerke alle in den gleichen Topf rühren und gar nicht so differenzieren, wie es eigentlich angebracht wäre. Sie haben jetzt ein paar aufgezählt, ein paar Bereiche, wo Sie tätig sind. Was gibt es denn sonst noch für andere Hilfswerke?
Ja, es gibt natürlich ganz grosse Paletten und ich denke, es ist auch wichtig, dass man das unterscheidet, weil das sind ganz andere Bereiche. Wir arbeiten im Nothilfe, wirklich in diesen Krisengebieten. Dann gibt es auch die längerfristige Entwicklungszusammenarbeit, wo wieder ein anderes Themengebiet ist. Da geht es mehr um langfristige Initiativen, in stabileren Ländern zum Beispiel. Weiter gibt es auch Einsatz für Menschenrechte zum Beispiel oder Friedensförderung. Das sind mehr dann Aufgaben, wo es um ein Lobbying geht, um Advocacy, sagt man dem. Oder es gibt im christlichen Bereich zum Beispiel auch, wo man Kirchen unterstützt, wo man versucht auch dort Kirchen zu fördern. Das sind auch nochmal ganz andere Tätigkeiten, wo es wichtig ist, sich zu unterscheiden.
Und ein weiterer Punkt ist der mit den lokalen Mitarbeitern, wo für Sie ja entscheidend ist, dass man auch die Akzeptanz hat in der Region, wo man gerade ist. Wie ist das bei MedAir? Wie kommen die Kontaktstand zu den lokalen Kooperationspartnern?
Wenn wir zum Beispiel in einem neuen Land sind, dann nimmt man häufig zuerst Kontakt auf mit Organisationen, die vor Ort sind. Das können NGOs sein, das können aber auch lokale Institutionen sein, wo man sich abspricht miteinander und dann gerade was Mitarbeiter betrifft, dann häufig auch Empfehlungen überkommt, wo man sich kennt, wo die Leute vor Ort eben die Gemeinschaften kennen oder Dorfälteste zum Beispiel, wo uns dann ein bisschen sagen, das sind Leute, die zur Verfügung stehen für einen Job, für eine Rolle. Das ist so ein bisschen ein Prozess, wo man einfach dann auch reinkommen muss und die lokalen Strukturen kennenlernen und so die Leute anstellt.
In welchen Regionen sind denn jetzt Mitarbeiter von MedAir Schweiz vor allem aktiv?
Von den Ländern her sind das eben so die Krisengebiete. Das ist in Asien, zum Beispiel Afghanistan. Rund um den Syrien-Konflikt sind wir tätig, im Libanon, Jordanien, Syrien selber, Jemen. In Afrika ist es Somalia, Kongo, Südsudan, Madagaskar. Das sind so ein bisschen die Länder, wo wir gerade aktuell tätig sind.
Und jetzt habe ich in dem Artikel zu diesen 7 Punkten den Begriff Innovation gelesen und haben wir irgendwie nicht so recht können vorstellen, was der in dem Zusammenhang bedeutet, Entwicklungshilfe. Was bedeutet das, wenn ihr wollt, innovative, neue Wege gehen in eurem Bereich?
Generell natürlich denke ich, alles ist ja in einem Fluss und entwickelt sich. Auch die technologische Entwicklung ist ja ganz enorm im Moment. Und ich würde sagen, das heisst im Grunde genommen, dass wir wie die bisherige Arbeit, wo wir dran sind, immer wieder auch hinterfragen und überlegen, was können wir anders machen, was können wir besser machen, was kann man effizienter machen. Und da gibt es heute viel Möglichkeiten, auch gerade mit der modernen Technik. Und ich kann Ihnen vielleicht ein Beispiel geben dazu, wo im Moment bei uns ein bisschen Einzug gehalten hat. Also wenn man eine Befragung gemacht hat, zum Beispiel in einem Ort, die Hilfeempfänger befragt hat, um herauszufinden, was sind Bedürfnisse, dann haben wir das früher mit Papier gemacht. Papierbögen, man ist vorbeigegangen und hat die Antworten aufgeschrieben und angekreuzt und so weiter. Das hat man vielleicht sogar mit Übersetzen müssen machen, weil das andere Sprachen sind. Das war recht kompliziert gewesen. Und dann hat man das nachher in ein Excel eingefüllt, in eine Tabelle und hat das versucht auszuwerten. Und das war ein langer Prozess gewesen. Und heute haben wir so Tablets jetzt mit so Softwarelösungen, wo man die Fragebögen können auf diesen Tablets aufführen und dann so viel schneller können dann die Antworten erfassen. Die sind dann auch immer gleich, je nach Sprache. Und das wird direkt in die Datenbank dann eingeführt. Und dort hat man viel schneller nachher die Auswertung und vor allem fehlerfrei.
Ein weiterer Punkt, humanitäre Hilfe und Stichwort Effizienz. Die Überschrift ist eigentlich, humanitäre Hilfe ist nicht effizient genug, um die grossen Probleme zu lösen. Wie verstehen Sie das Missverständnis oder wie würden Sie den Eindruck korrigieren?
Ja, das ist ein bisschen ein Vorurteil, denke ich, weil man natürlich immer wieder die Schlagzeilen gehört hat von all diesen Krisen, von all diesen Katastrophen, die Flüchtlingsströme und wie der Eindruck hat, dass so viele Bedürfnisse da sind und die Spenden, wo man spricht oder die Hilfsprojekte eine Art wie nicht langen vielleicht. Und das stimmt natürlich auch ein Stück weit. Aber es hat auch damit zu tun, dass wir halt heute so viele Krisengebiete haben und so viele schwierige Situationen, dass da immer eine Lücke besteht zwischen unseren humanitären Aktivitäten und den Bedürfnissen. Also die Bedürfnisse sind da höher als die Einsätze, die wir leisten können. Aber ich denke, dennoch sind die humanitären Projekte sehr wichtig und sind legitim und sie bringen den Leuten, die betroffen sind, bringen sie wirklich Hilfe und bringen sie Entlastung. Und ich glaube, man muss auch ein bisschen aus dieser Perspektive sehen, dass das sehr viel auch hilft und sehr Entlastung bringt. Aber die Bedürfnisse sind meistens halt noch grösser dann.
Also sehen Sie das aus Ihrer Sicht eigentlich gar nicht so, dass Sie die grossen Probleme lösen
sollten? Ja, das ist richtig. Ich glaube, die Probleme, die müssen zu einem grossen Teil politisch gelöst werden. Das sind Regierungen, die sich irgendwie müssen finden, wo man Lösungen erarbeiten, wo Frieden entstehen und damit auch wieder Entwicklung möglich ist. Und wir als humanitäre Organisation, wir sehen uns eigentlich dort als Organisation, die versucht, die Bedürfnisse der Menschen dann zu stillen. Und dort, wo Leute vertrieben worden sind, ihnen ein Dach über dem Kopf zu geben, schauen, dass sie die Grundbedürfnisse haben. Aber wir können eigentlich die Schwierigkeiten und Konflikte können wir nicht lösen. Das ist nicht unsere Aufgabe.
Sie sind ja auch stark von Spenden abhängig und das führt zum nächsten Punkt auf dieser Liste von Missverständnissen. Stichwort Korruption und wo geht das Geld an, das man überkommt. Wie wird das heutzutage kontrolliert, dass das alles auch seine Richtigkeit hat?
Das ist ein guter Punkt. Das ist natürlich auch ein Thema, wo nicht ganz schwarz-weiß ist. Es gibt auch Spannungsfelder, es gibt Graubereiche in dem Thema drin. Aber grundsätzlich ist es wichtig zu verstehen, dass wir unsere Projekte selber implementieren. Das heisst, wir haben unsere eigenen Mitarbeiter, die vor Ort sind. Sie tragen auch die Verantwortung für die Gelder und stellen sicher, dass die an den richtigen Ort kommen. Also das heisst, unsere Gelder fließen nicht durch fremde Regierungen zum Beispiel und versickern dort, sondern wir sind vor Ort und wir haben Kontrolle über die Gelder und wie die ausgegeben werden. Ich denke, das ist so ein Punkt. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich immer, gerade in Krisensituationen, gibt es Chaos und es ist manchmal schwierig, dann auch Hilfsgüter zu beschaffen. Und normalerweise sagen wir, dass ab gewissen Beträgen brauchen wir verschiedene Offerten. Und wir schauen, dass wir wirklich dann den günstigsten Preis können nutzen können und so am meisten auch Hilfsgüter können einkaufen können. Aber wenn Sie das Chaos haben, dann haben Sie vielleicht gar nicht drei Lieferanten. Es gibt vielleicht nur noch einen. Unter Umständen, und der hat einen sehr hohen Preis. Und dann ist die Frage, kauft man das Material zu einem höheren Preis? Oder tut man es international zum Beispiel beschaffen, was wieder mehr Zeit braucht und das Projekt verlangsamt. Und so gibt es ganz viele so Dilemma, wo man situativ muss entscheiden und versucht, die Hilfsgelder so sinnvoll wie möglich einzusetzen.
Und wer entscheidet das jetzt zum Beispiel bei Ihnen, bei der MedAir?
Wir haben auch einen Ethikkodex, das ist heute auch, ich würde sagen, fast Standard, wo man ganz viele Richtlinien auch aufgesetzt hat und festleitet, wie die Abläufe sind, bis zu welchem Betrag, wer kann unterschreiben und so weiter. Und das ist wichtig auch, dass das geregelt ist, dass man das einhält auch. Dort hat natürlich der Logistiker vor Ort eine gewisse Verantwortung, auch eine gewisse Kompetenz. Wenn es höhere Beträge sind, dann geht es an Projektleiter zum Beispiel, noch höhere Beträge, an Country Director, also eine Person, die Landesverantwortung hat, bis hin nachher zum Hauptsitz. Das kommt dann auch darauf an, was für Beträge das sind. Aber das ist im Grunde genommen alles geregelt auch und häufig auch mit einem Vier-Augen-Prinzip. Das ist auch noch ein wichtiger Aspekt.
Zum letzten, zum siebten Punkt von dem Artikel, wer überhaupt entscheidet, welche Projekte unterstützt werden und wo das Geld ankommt. Und das jetzt Stichwort schon erwähnt, vergessene Krisengebiete. Wie entscheiden Sie, was Ihre nächsten Projekte sind? Was sind die wichtigsten Kriterien?
Grundsätzlich entscheiden wir als NGO, wir entscheiden, welche Projekte wir umsetzen wollen. Und das kommt ein bisschen auch von unserem Auftrag, den wir haben und sehen, dass wir eben dort her gehen wollen, wo die Not am grössten ist, wo die Leute wirklich am dringendsten Hilfe nötig haben. Und das gibt verschiedene Kriterien. Es gibt einen Vulnerabilitätsindex, sagt man dem, der von der EU kommt. Und dort sieht man zum Beispiel, welche Länder sind die ärmsten im Moment aktuell. Und das ist so eine Orientierung, die wir uns daran halten. Das ist unsere Seite natürlich, wo wir sagen, dass in die Richtung wollen wir gehen oder dort wollen wir arbeiten. Und dann sind wir aber natürlich auch abhängig eben von den Mitteln, von den Spendengeldern. Und dort ist es schon so, dass natürlich auch dann zum Beispiel die Medien ein Stück weit Einfluss haben, wie eben die Spendengelder dann fließen. Also für welche Länder und für welche Gebiete.
Wie haben die Medien da Einfluss?
Ganz einfach, indem das berichtet wird. Also wenn sie jetzt irgendeine Katastrophe haben und dann berichtet das Fernsehen darüber, es kommt in die Tagesschau, in allen Zeitungen kommt das, dann löst es natürlich etwas aus bei den Leuten. Und sie haben den Eindruck, Beispiel Tsunami, wo vor ein paar Jahren sehr aktuell ist, weil dann sehr viele Leute spenden, weil sie einfach betroffen sind von dieser Situation, wie man es sieht in den Medien. Und Gebiete, die eben eher vergessen sind, die nicht auf dem Radar sind von den Medien, dort fließt dann viel weniger Geld, weil man die Krise wie gar nicht kennt und nicht wahrnimmt in der Öffentlichkeit.
Können Sie ein Beispiel geben von einem von so einem vergessenen Gebiet, wo Ihnen vielleicht auch besonders am Herzen liegt?
Ja, genau. Also Afghanistan ist sicher so ein Land, das ich konnte besuchen vor einiger Zeit. Und dort ist zum Beispiel die Mangelernährungsrate in vielen Gebieten sehr hoch. Das heisst, die Leute kämpfen wirklich ums Überleben und viele Kinder, die haben sehr einseitige und zu wenig Ernährung, aber es ist wie nicht auf dem Radar, es wird nicht berichtet darüber, weil halt andere Krisen vielleicht aktueller sind, wie jetzt im Nahen Osten, rund um Syrien, um viel gehört, oder die Heuschreckenplage in Afrika zum Beispiel, die auch in den Medien war. Das gibt es immer wieder, dass dann so Gebiete wirklich verschwinden vom Radar.
Beispiel Afghanistan. Wie wirken Sie dieser Mangelernährung entgegen?
Ernährungsprojekt im Bereich von Mangelernährung, das ist häufig, dass man dort die schwächste Schicht von der Bevölkerung, das sind immer Kinder bis 5 Jahre und schwangere und stillende Frauen, sind sie, die am anfälligsten sind für zu wenig Nahrung. Und die Zielgruppe wird dann ganz speziell ins Programm aufgenommen und da gibt es so therapeutische Erdnusspasten, die von UNICEF entwickelt worden ist mit Firmen zusammen, die eigentlich wirklich die Nährstoffe beinhaltet, die man dann den Kindern abgibt, um sicherzustellen, dass sie möglichst schnell in den normalen Zustand hineinkommen. Das ist sehr spezifisch, sind das so, eigentlich so Aktivitäten, die eben vor allem auf die Zielgruppe dann abzielen. Und das andere ist auch so, dass das häufig auch temporär ist. Das hat mit einem saisonalen Zyklus im Zusammenhang, zum Beispiel, wenn die Ernte noch nicht reif ist, dass einfach noch einen Monat oder zwei Monate überbrückt werden, bis die Ernte wieder kommt und dann haben die Leute wieder genug zu essen dann. Ja, das ist sehr auch abhängig dann von der Situation.
Wie kann man sie unterstützen?
Also auf der einen Seite brauchen wir Leute, das ist ein wichtiger Aspekt. Wir arbeiten eben mit internationalen Mitarbeitern. Suchen immer wieder Leute, die parat sind, auszureisen, aufs Feld zu gehen und mitzuhelfen in so einem Projekt. Da braucht es natürlich gewisse Profile auch oder gewisse Ausbildung, die man haben muss. Aber Leute brauchen auf der einen Seite, Finanzen brauchen auf der anderen Seite auch. Und da sind wir natürlich auch froh, wenn uns Leute unterstützen finanziell. Die Angaben sind alle auf unserer Website eigentlich. Kann man schon dort nachschauen. Medair.org ist schon unsere Internetseite.
Das war David Farner im Interview. Er leitet das Zürcher Büro der Hilfsorganisation MedAir. Wenn ihr mehr über MedAir wissen wollt und sie vielleicht auch unterstützen wollt, dann findet ihr alle nötigen Infos im Web auf www.medair.org.